Ich habe euch ein Märchen mitgebracht. Hört einmal zu. Ihr werdet dann sehen, was das mit dem Predigttext zu tun hat. Das ist dann Nils Aufgabe. Aber hört zu. Es war einmal eine Schweinemutter. Die hatte 3 kleine Schweinchen. Und die aßen und aßen und aßen und aßen, bis sie so groß waren, dass die Schweinemutter sagte, Jungs, hier wird's zu eng. Ihr habt keinen Platz mehr in meinem Haus. Sie schickte sie in die große, weite Welt hinaus. Und die 3 gingen los. Und das erste Schweinchen traf auf einen Mann. Der hatte ein Bündel Stroh. Und das Schweinchen sagte, hey, bitte gib mir doch dein Stroh. Ich will mir ein Haus daraus bauen. Da sagte der Mann, das mit dem Stroh, das kann ich wohl machen, aber ich möchte, dass du mir zuallererst was von deinen Borsten gibst, denn dann kann ich mir daraus eine Bürste machen. Gesagt, getan, das Schweinchen gab ihm einige seiner Borsten, der Mann machte sich eine Bürste daraus und gab ihm das Stroh und er half ihm sogar noch dabei, das Haus zu bauen. Das Haus hatte vorne eine große Tür und hinten eine kleine und das Schwein war begeistert. Es sang ein Lied voller Begeisterung von dem wunderbaren Haus, in dem es sicher und froh war. Und wenn der böse Wolf kommt, dann ist es dort sicher. Das zweite Schweinchen traf auch einen Mann. Der hatte ein Bündel Holz. Und das Schwein sagte zu dem Mann, hey, ich will mir ein Haus bauen. Gibst du mir dein Holz? Und der Mann sagte, das kann ich wohl machen, das ist kein Problem. Aber ich hätte gerne ein paar von deinen Borsten, damit ich mir eine Bürste machen kann. Okay, sagte das Schwein, gab ihm ein paar Borsten und der Mann gab dem Schwein das Holz und half ihm sogar noch dabei, das Haus zu bauen. Vorne hatte das Haus eine große Tür und hinten eine kleine Tür. Das Schwein war begeistert. Es sang, ich hab so ein schönes Haus aus Holz. Ich bin sicher und so froh und kommt der böse Wolf vorbei, dann lache ich, hihi, hoho. Das dritte Schweinchen, das traf auch einen Mann. Der hatte einen Karren voller Ziegelsteine und es sagte, bitte gib mir von deinen Ziegelsteinen, ich will mir ein richtig schönes Haus bauen. Der Mann sagte, ah, das kann ich wohl machen, aber zuerst möchte ich ein paar von deinen Borsten haben, denn ich würde mir so gerne eine Bürste machen. Das Schwein sagt, gut, nimm meine Borsten, gib mir deine Steine. Und der Mann gab ihm die Steine, half ihm dabei, das Haus zu bauen. Das Haus hatte vorne eine große Tür und hinten eine kleine Tür. Und das Schweinchen war begeistert. Es sang, ich habe ein schönes Haus aus Stein. Ich bin so sicher und so froh. Und kommt der böse Wolf vorbei, dann lach ich, hihihi, hi hi. So, jedes der Schweinchen lebte fröhlich und glücklich in seinem eigenen kleinen Haus. Es war zufrieden. Aber eines Tages kam dann doch der Wolf aus dem Wald vorbei und er klopfte an die Tür des kleinen Strohhauses und rief, hallo, kleines Schweinchen, lass mich doch zu dir hinein. Das Schweinchen antwortete, nein, nein, ich bin hier ganz allein, ich lasse dich nicht herein. Da sagte der Wolf, dann huste ich und pruste dich und blase dein Haus einfach um. Und der Wolf strampelte und trampelte, er hustete und prustete und blies das Strohhaus einfach um. Aber das kleine Schwein war nicht mehr da. Es war nämlich durch die kleine Tür hinten zu dem anderen Schwein ins Holzhaus gelaufen. Da ging der Wolf zum Holzhaus. Er klopfte vorne an die Tür und rief, hey Schwein, lass mich rein. Aber das Schwein antwortete, ich bin hier ganz allein, ich lass dich nicht rein. Dann sagte der Wolf, ihr ratet's wahrscheinlich schon, ich huste und pruste, ich trampel und strampel und blase dein Haus einfach um. Und gesagt, getan, das Haus fiel in sich zusammen, aber das Schwein war nicht mehr da. Und es war durch die kleine Tür im hinteren Teil des Hauses abgehauen in das Ziegelsteinhaus. Auch dort klopfte der Wolf. Das Schwein antwortet, hey, was willst du? Ich lass dich nicht in mein Haus herein. Da sagte der Wolf, ich huste und pruste und blase dein Haus einfach um. Und der Wolf strampelte, trampelte, er hustete und pustete, aber er konnte das Haus nicht umpusten. Da wurde er richtig wütend und zornig. Er tobte und brüllte, warte, gleich komm ich krieg dich. Und dann machte er sich daran, durch den Kamin ins Haus zu gelangen. Als die drei Schweinchen das merkten und sahen, was der Wolf vorhatte, da fragten sie sich, was sollen wir jetzt tun? Das zweite sagte, lass uns ein Feuer machen und es in den Kamin, unter den Kamin machen. Und das zweite sagte, ich werde einen großen Topf holen und Wasser da reintun und es in den Kamin hängen. Und das taten sie dann auch. Kurz danach, das Feuer prasselte schon lustig und das Wasser brodelte, da kam der Wolf durch den Kamin. Er plumpste mitten ins kochende Wasser. Die drei Schweinchen klappten den Deckel drauf, verschlossen den Topf und dann tanzten sie vor Freude um den Kamin herum. Und sie sangen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Ein Ende hat die große Not. Und gleich darauf bauten sich alle Schweinchen ein Haus aus Ziegelsteinen. Und fortan lebten sie alle froh und zufrieden miteinander. Mal schauen, was das mit dem Predigttext zu tun hat. Nils.
Ja, schlimme Geschichte. Oder schön, je nachdem, wie euer Geschmack so ist. Die Guten gewinnen ja, das Gute. Apropos gut, ich find's richtig gut, euch zu sehen hier heute Morgen. Es ist ja einer von den etwas sparsameren Gottesdiensten, wenn ich's richtig weiß. Und trotzdem ist der Raum ganz gut gefüllt. Wie schön, dass das der Fall ist. Also mir hat das gerade in der Zeit, wo wir uns so wenig sehen konnten, echt gefehlt, so richtige Begegnungen mit Leuten zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist während dieser Zeit, als die Gottesdienste hier komplett ausgefallen sind, aus Gründen der Vorsicht. Zum Glück mussten wir ja auch nicht ganz ohne Gottesdienste leben. Wir haben ja dieses Internet. Und ich gehe davon aus, dass viele von euch das so gemacht haben wie wir zu Hause, dass wir dann, als es hier keine Gottesdienste gab, uns anderswo versucht haben, geistlich zu versorgen und zu ernähren und dann so rumgeklickt haben, bis da was lief, was uns zusagte. Die Möglichkeiten sind ja heutzutage zum Glück gut, dass es ganz leicht ist, mit wenig Aufwand sich einen Gottesdienst anzuschauen und eine Predigt anzuhören, auch wenn dieser Gottesdienst vielleicht ganz woanders, weit entfernt stattfindet. Ich war witzigerweise auch mal eingeladen, sogar als Gastprediger bei einem Gottesdienst einer Gemeinde, die an einem ganz anderen Ort war. Und mit dieser neumodischen Technik war das möglich, da zusammenzukommen. Also wie gut, dass es das gab. Und sogar die EFG Neustadt ist ja jetzt neuerdings auch im Internet. Danke, liebes Technikteam, dass ihr da dafür sorgt, dass sogar auch Menschen an anderen Orten jetzt hier bei uns dabei sein können. Sie sind ja vorhin sogar gegrüßt worden. Also die moderne Technik macht das möglich. Und ich mache es auch möglich, da reinzuknipsen jetzt und zu hören, ach, wer predigt, der Neumann, ich hatte mich eigentlich hier auf XY gefreut, dann schalte ich schnell um auf ZDF Fernsehgottesdienst oder so. Das geht ja auch, denn auch das ist eine Erfahrung, die ich mache, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Dass natürlich die Technik tolle Möglichkeiten bereithält, aber es natürlich auch umso leichter macht, das abzuschalten, was man gerade nicht möchte. Ja. Und ich habe sogar nicht so viel meiner Zeit verbringe ich in den sozialen Medien, aber ich gucke regelmäßig mal rein in mein eines Profil und bin da befreundet mit auch vielen christlichen Leuten und verfolge mit, dass da jetzt natürlich die Nachfrage sehr gewachsen war nach so Predigten, Vorträgen, Gottesdiensten, aber auch die Diskutierbereitschaft ja groß ist im Internet. Und viele Menschen kein großes Geheimnis daraus machen, dass sie da Präferenzen haben. Was ja verständlich ist. Wir sind Menschen und das eine gefällt uns, das andere gefällt uns nicht. Ja, die einen Gottesdienste von der einen Gemeinde hören wir uns vielleicht ganz gerne an. Bei den anderen, da ist es immer so gefühlsduselig oder ist es immer so verkopft oder ist es immer so langweilig oder ist es immer so laut. Da kann einem ja einiges nicht passen, das hören wir uns dann vielleicht nicht so gerne an. Also die Geschmäcker sind verschieden und das ist okay, aber wenn es noch einen Schritt weiter geht, dann sind wir ja vielleicht sogar manchmal geneigt zu sagen, hey, aber dieser Prediger oder diese Predigerin, damit kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da höre ich mir lieber diesen oder jenen an, da fühle ich mich gut versorgt oder das entspricht mehr meinen Vorlieben oder das noch weiter gesteigert wäre das nicht mehr, das ist mein Geschmack, sondern das ist dann richtig oder gut und das andere ist falsch und ist schlecht. Und ich wundere mich manchmal da über die Bewertungsfreude, die ich selbst bei mir entdecke, aber die natürlich in sozialen Medien, da auf Facebook, wo ich immer mal reingucke, sehr plakativ manchmal wirkt. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, ob ihr da auch Fans seid, auf Gefällt mir klickt bei manchen und bei anderen, aber auch schnell dabei seid, hier auf Gefällt mir nicht, kann man ja gar nicht klicken, aber Gefällt mir nicht mehr geht. Also die Möglichkeiten sind groß, aber damit auch die Möglichkeiten, Bewertungen vorzunehmen und zu sagen, das eine ist das Richtige, nicht nur für mich, sondern pauschal vielleicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Das finde ich besonders dann heikel, wenn es so weit geht, dass manche dann geneigt sind zu sagen, hier, der schon wieder, der hat mir sowieso nichts zu sagen. Oder die schon wieder, das ist ja sowieso immer Quatsch. Vielleicht seid ihr ja gar nicht so extrem, wie ich das manchmal bin. Dann predige ich zu mir selbst. Aber vielleicht entdeckt ihr euch zu einem Grad drin wieder, dass da manchmal die Bewertung der Person an die Stelle des Nachdenkens über den Inhalt tritt. Ja, dass die Menschen, die da reden, uns manchmal stärker beschäftigen als das, was sie sagen. Und in dem Moment wird es ein bisschen schräg und in dem Moment sind wir an dem Punkt angelangt, den Paulus voraussetzt, als er den ersten Korintherbrief schreibt. Denn da haben wir mit anderen technischen Möglichkeiten eine ganz ähnliche Situation wie die, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Auch die Korinther kennen nämlich unterschiedliche Prediger, interessanterweise. Paulus ist nicht der Einzige, der im frühen Christentum mobil ist und von Ort zu Ort reist, um von Jesus Christus zu erzählen, sondern da gibt es noch einige andere, sogar viele andere. Einige wenige von denen sind uns sogar namentlich bekannt. Zum Beispiel, weil Paulus sie hier im ersten Korintherbrief nennt. Ein frühchristlicher Missionar, der schriftlich nichts hinterlassen hat, aber der manchmal in so Randbemerkungen im Neuen Testament erwähnt wird, ist Apollos. Der muss auch super gewesen sein, weil der so eloquent war, weil der so gut reden konnte. Die Leute haben dem gerne zugehört. Ja, und Petrus war der Gemeinde in Korinth ein Begriff, den kannten sie irgendwie mindestens vom Hörensagen. Und deswegen gibt es jetzt in der korinthischen Gemeinde gibt es eine Paulus-Clique, ja, ein Paulus-Fanclub, ein Apollos-Fanclub, ein Petrus-Fanclub und manche, die sagen, hey, wir gehören aber eigentlich nur zu Jesus Christus. Also da gibt es so Grüppchen, die sagen, hey, wenn der eine predigt, das höre ich mir gerne an, das ist richtig und wenn der andere dran ist, dann bin ich da sehr zurückhaltend. Also diese Vorlieben, die für uns ganz, ganz leicht geworden sind, auszuleben mittels weltweitem Netz, gibt es offensichtlich auch schon im frühen Christentum, auch schon in der Antike. Und Paulus geht auf diesen Sachverhalt ein, indem er ein Bild gebraucht. Damit sind wir bei den drei kleinen Schweinchen angelangt. Nämlich das Bild vom Bauwerk. Es gibt gute Bauwerke und es gibt nicht so gute Bauwerke. Und Paulus startet in den Abschnitt, der heute unsere Predigtgrundlage ist, mit den Worten, denn wir, er meint damit sich selbst und die anderen Prediger des frühen Christentums, also Apollos, Petrus und so weiter, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr, und damit meint er die Gemeinde in Korinth, seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, und ein anderer baut darauf. Damit meint er, die anderen Prediger sind später gekommen als er. Von ihm haben sie zuerst in Korinth von Jesus Christus gehört und die anderen haben auf dieser Grundlage aufgebaut. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baue. Das heißt, die anderen Bauleute sind selber dafür verantwortlich, dass das nachher auch stabil ist, was sie da bauen. Einen anderen Grund, sagt Paulus, kann aber niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Jesus Christus ist die Grundlage dieses Bauwerks. Und das kann er für die korinthische Gemeinde ganz selbstsicher sagen, dass das so ist, dass Jesus Christus die Bodenplatte, die Basis ist für alles, was da gebaut wird, weil er das ja selber errichtet hat. Aber interessanterweise kann er das ja, hier sagt er das hier sehr, sehr ausdrücklich, das geht gar nicht anders. Ein Gemeindebauwerk ohne Jesus Christus als Basis, das hält nicht, das steht nicht stabil, das kann man gar nicht errichten. Also überall, egal wer da baut, ist Jesus Christus, sagt Paulus, die Grundlage. Also ihr merkt schon, Paulus ist sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem Personenkult. Ja, ist auch nicht so, dass er seinen eigenen Fanclub lobt und die anderen Fanclubs korrigiert oder rügt, sondern alle kriegen pauschal ihr Fett weg. Ja. Ist, implizit merkt man es hier schon. Was liebe Gemeinde in Korinth, wie kommt ihr überhaupt dazu, da solche Bewertungen vorzunehmen? Wer von den Predigern euch irgendwie gefällt und wer nicht so gut gefällt? Die Korinther sind da auch, die sagen, der Apollos, der ist ja voll schlau, ja, da lerne ich voll viel, und beim Paulus vielleicht nicht, der redet so lahm. Also diese Präferenzen sind da ausgeprägt, und Paulus sagt, hey, es zählt doch das, was unsere Basis ist. Und diese Basis ist bei allen gegeben, bei mir, bei Apollos, bei Petrus, wer auch immer da vielleicht vorbeikommt. Das ist entscheidend. Einen anderen Grund kann man überhaupt nicht errichten. Auf ein anderes Fundament kann man überhaupt keine Gemeinde bauen. Und solange das gegeben ist, ist die Arbeit der Bauleute okay. Ja. Das ist das Kriterium, das allein maßgeblich ist, ist da Jesus Christus die Grundlage. Und jetzt geht's aber weiter. Ein bisschen wird da jetzt noch inhaltlich überprüft. Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Paulus bleibt in seiner Bauwerksmetapher, die hier so eine komplexe Metapher ist, da kommen ganz viele verschiedene Züge zusammen, und sagt, hey, wann weiß man denn, ob ein Bauwerk gut ist oder schlecht ist? Ob eine Gemeinde gut errichtet ist oder schlecht errichtet ist, wenn ein Belastungstest erfolgt. Das ist in unserem Märchen der große böse Wolf, der da kommt und mal guckt, wie viel diese Bauwerke aushalten. Jetzt hier im Bibeltext ist es halt das Ende der Zeit. Da sagt Paulus, und nicht irgendwo sonst, zeigt sich, was stabil ist und was nicht. Und Paulus nimmt hier, das denkt er sich nicht aus, sondern es ist im antiken Christentum eine verbreitete Vorstellung, die gibt's hier und da mal, ist jetzt auch nicht super berühmt, aber auch nicht ganz selten, die Vorstellung, dass das Ende der Zeit sich mit einem Feuer vergleichen lässt. Das brennt und dass auch die Dinge, die nicht stabil sind, verbrennt. Also das Feuer hat so eine läuternde Funktion, das trennt Dauerhaftes von nicht Dauerhaftem, trennt Stabiles von Unbeständigem. Da wird jetzt eine Entscheidung zwischen gut und schlecht möglich. Am Ende der Zeit, wenn, Paulus sagt hier, Gottes Gericht kommt, das ist Gottes Business, Gottes Angelegenheit, das Bauwerk Gemeinde auf seine Stabilität hin zu überprüfen, ja, nicht um die Gemeinde zu ärgern, sondern um letztlich zu schauen, wie stabil ist das, was die da mitgebaut haben, also die Verantwortung übernommen haben, die vielleicht gepredigt haben oder auf andere Weise da Verantwortungsfunktionen übernommen haben, wie stabil ist das? Ja? Und nicht die Gemeinde steht hier zur Disposition, dass das Stabile des Bauwerks, das hält ja, sondern was zur Debatte steht, ist, wie gut haben die gebaut, die da dran gebaut haben? Oder wie schlau haben die ihre Materialien ausgewählt? Nina und ich hatten im Vorfeld noch eine kleine Diskussion, weil ich behauptet habe, die ersten beiden Schweine sind ja wohl ein bisschen doof. Dass man ein Haus aus Stroh baut, hallo? Ich find's nicht schlau. Jetzt im Märchen habe ich mich jetzt belehren lassen müssen. Hat das seine Logik? Das Schweinchen wird gar nicht als besonders dumm dargestellt. Hat aber vielleicht auch nicht so viel nachgedacht. Paulus würde sagen, die Bauleute des Bauwerks Gemeinde, diejenigen, die Verantwortung tragen und übernommen haben, die sollen sich das wohl bitte mal gut überlegen, welche Baumaterialien sie zum Einsatz bringen. Und es ist nicht die Aufgabe des Gebäudes zu sagen, ich will aber so oder so, oder ich finde das eine gut und das andere schlecht, sondern es ist die Aufgabe Gottes, das letztlich zu prüfen. Und das prüft er namentlich am Ende der Zeit, wenn das Gericht ansteht. Das ist auch eine krasse Vorstellung. Da geht es dann wirklich auch drum, was hat Bestand und was hat nicht Bestand. Aber die Botschaft unterschwellig ist doch klar. Liebe Leute in Korinth, es steht euch nicht zu bewerten, wer das gut oder wer das schlecht macht, sondern das ist deren Verantwortung und für die müssen sie gerade stehen, Gott gegenüber. Gott ist derjenige, der da die Instanz bildet, der Ansprechpartner ist für eine Überprüfung dessen, was gut ist und was schlecht ist. Und nicht das Bauwerk selber, nicht die Gemeinde selbst. Ja. Und das hat dann auch Folgen, aber das muss die Menschen in Korinth nicht kratzen. Ich habe mich jedenfalls sehr auf die Füße getappt gefühlt, denn mir sind ja solche Gedanken auch nicht fremd, dass ich sage, boah, von der Gemeinde gucke ich mir aber keinen zweiten Gottesdienst im Internet an. Das ist mir jetzt derartig auf den Zeiger gegangen. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich darf einen Geschmack haben, bewerten, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist, die Aufgabe darf ich Gott anvertrauen. So, aber jetzt zum Glück kommt jetzt am Ende aber noch ein etwas froherer Ausblick. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. In den letzten beiden Versen ab Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also jetzt plötzlich kommt nochmal so eine Pointe. Wir haben die ganze Zeit so von so einem Bauwerk geredet, halt irgendein Haus. Und jetzt Paulus sagt, das ist ein Funktionsgebäude. Das ist ein Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Der Ort, wo Gott präsent ist. Wo Gott angetroffen werden kann. Und für die Korinther ist ganz klar, das zeigt sich darin, dass der Heilige Geist da gegenwärtig ist. In der korinthischen Gemeinde ist interessanterweise, die haben eine ganz große Vorliebe für so ekstatische Phänomene, die pfingstlichen Gemeinden, die ihr bestimmt auch kennt, die das heute auch sehr wichtig finden, die berufen sich ganz stark auf den ersten Korintherbrief, weil das da so schön deutlich wird. Also in Korinth steht der Heilige Geist in einer hohen Achtung und da ist viel mit Heiligem Geist los. Paulus sagt, daran seht ihr es doch. Ihr als Gemeinde seid der Ort, wo Gott wirkt, wo Gott präsent ist, wo der Heilige Geist wohnt, Und deswegen seid ihr nicht irgendein x-beliebiges Gebäude, deswegen seid ihr der Tempel Gottes. Und interessanterweise seid ihr das als Gemeinde, als Gemeinschaft. Nicht alle, Paulus könnte ja auch sagen, jede Christin, jeder Christ ist so ein eigenes kleines Tempelchen für sich. Nein, als Gemeinschaft, als Gruppe ist die Gemeinde der Tempel Gottes. Also Gottes Gegenwart ist da zu suchen, wo Christinnen und Christen zusammen sind, wo Gemeinschaft ist. Nicht individuell alle für sich, sondern nur zusammen sind die Glaubenden Gottes Tempel. Und was ist die Funktion dieses Tempels? Eben das, dass Gott dort angetroffen werden kann. Nicht im Gottesdienstraum, die hatten ja sowieso noch keine Kirchen im frühen Christentum. Nicht in irgendeinem Haus, sondern eben in der Gemeinschaft. Und auch nicht nur bei einer bestimmten Veranstaltung, wenn Gottesdienst ist, sonntags von 10 bis 11, ist Gott da, sondern wo Christinnen und Christen zusammen sind, da ist Gemeinde Gottes Tempel, deswegen, weil Gott dort präsent ist und gefunden werden kann von anderen. Das Schöne an der Stelle ist jetzt, dass da dann plötzlich doch so ein bisschen ein Stellknopf zu greifen gibt, an dem Gemeinde überprüfen kann, ob es gut läuft oder ob es nicht so gut läuft. Nicht um diejenigen, die Verantwortung tragen, zu bewerten, aber um sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Damit ebnet Paulus dann auch den Weg zu dem, was dann im Anschluss folgt, im ersten Korintherbrief. Verrate ich euch jetzt nicht, könnt ihr heute Abend mal noch lesen, wenn ihr wollt und Zeit habt. Aber da geht es eben darum, auch zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir so unterwegs, wie Gott das von uns haben will, wie das unserer Funktion entspricht? Und das Kriterium ist Gott gegenwärtig bei uns? Und kann Gott bei uns angetroffen werden? Wenn ja, dann ist alles paletti. Wenn nein, dann muss man vielleicht gucken, wie können wir das noch verbessern? Und ich wünsche uns das und wünsche euch das, dass wir wegkommen, ich wünsche mir das für mich, dass ich wegkomme immer stärker von der Frage, wer predigt gut und wer predigt schlecht, beziehungsweise wer übernimmt seine Leitungsfunktion auf eine gute Weise oder auf eine schlechte Weise und hinkomme zu der Frage, wie können wir als Gemeinschaft ein Ort sein, ein Tempel Gottes sein, wo Gott gegenwärtig ist. Und von anderen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, auch als Gott angetroffen werden kann. Das wünsche ich uns. Und das ist es, sagt Paulus, worum es geht. Es geht nicht darum, welche Gemeinde macht die coolsten Gottesdienste und wer macht die beste Figur, wenn er oder sie vorne steht. Sondern es geht darum, dass Gemeinde ihren Job als Tempel Gottes erfüllen kann. Einen anderen Grund, sagt Paulus, kann sowieso niemand legen, außer Jesus Christus. Und wenn das gegeben ist, dann seid ihr, wisst ihr das etwa nicht, dann seid ihr Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Ihr seid heilig als Gottes Tempel. Das seid ihr. Amen.